Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Herzlich willkommen. Ich begrüße dich zur ersten inhaltlichen Folge unter dem neuen Titel Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Und wir steigen auch direkt ein mit dem Thema, das nicht wenige beschäftigt. Viele haben nämlich nach ein paar Jahrzehnten im Job mit vielleicht auch Verantwortung nicht mehr das Gefühl, dass sich das alltägliche Tun noch nach viel Leben anfühlt, sondern eher nach dem tagtäglichen Überleben. Und mein heutiger Gast ist Martin Frederik Gabers. Martin war Europa-CFO eines internationalen Unternehmens, bis dies verkauft wurde. Und dann hat er was gemacht, wo viele mit liebäugeln, aber es dann doch recht wenige tun können. Er hat einen alten Traum umgesetzt und ist 6 Wochen lang den Jakobsweg gegangen. Sein Ziel war es, herauszufinden, wie es für ihn weitergehen soll. Und heute begleitet er als Coach selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen und Führungskräfte und hat ein eigenes Format entwickelt, nämlich das Camino-Coaching. Da wird nicht nur geredet, sondern auch gegangen. Wir reden über seinen Weg, über Mut zur Veränderung und darüber, was passieren kann, wenn nicht mehr die Uhr den Alltag bestimmt. Und dann begrüße ich dich ganz herzlich. Hallo, lieber Martin.
Ja, grüß dich, liebe Simone. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ja, wir beide kennen uns ja quasi, naja, fast über LinkedIn, aber vor allem hat uns ja ein lieber Bekannter zusammengebracht, der Dr. Jürgen Lieske, dem aufgefallen ist, dass wir nämlich eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass wir beide mal CFO waren und heute als Coach arbeiten.
Das ist eine seltene Kombination. Ich kenne noch nicht so viele andere Coaches, die in ihrem vorherigen Leben CFOs waren.
Ja, sieh mal, was für
mich. Der Jürgen meinte, hey, so Simone solltest du mal kennenlernen. Und siehe da, es gibt doch noch andere Coaches, die in ihrem vorherigen Leben CFO waren.
Ja, und was ein Zufall, ne? Und wir haben in unserem Erstgespräch uns ja gleich sehr, sehr gut verstanden und festgestellt, dass es eben eines der größten Themen, wo die Menschen zu uns kommen, einfach der Umbruch in der Lebensmitte ist und dass es eben viele Menschen zwischen 40 und 55 irgendwann trifft, dass die sich fragen, was ihnen jetzt wichtig ist, weil sie merken, ihnen sind nicht mehr dieselben Dinge wichtig wie vielleicht noch vor 5 Jahren. Und haben uns überlegt, da können wir eine schöne Folge zu machen, weil wir beide ja mit Menschen an diesen Themen arbeiten und du ja da ein ganz tolles Konzept hast, nämlich das Camino-Coaching. Da kommen wir später auch noch ausführlich drauf zu sprechen. Magst du mal deine Geschichte erzählen?
Ja, ich war als Wirtschaftsingenieur, bin ich in der Halbleiterindustrie gelandet. Erst bei einem französisch-italienischen Unternehmen und dann nachher, nach 9 Jahren, habe ich meinen Wechsel gemacht zu einem amerikanischen Unternehmen. Und da wurde ich dann am Schluss, war ich der Europa-CFO, also für die ganzen europäischen Vertriebsgesellschaften verantwortlich und die wurden dann gekauft. Und in diesem Merger and Acquisition Prozess war ziemlich schnell oder von vornherein klar, dass es braucht keine 2 CFOs in Europa. Mhm. Und da ich der gekaufte CFO war, war natürlich klar, dass für mich diese Reise dann mit der Integration zu Ende ging. Mhm. Da gab es auch keinen Platz. Und ich hatte auch wirklich nach 9 Jahren in der Firma dann auch genug. Und hatte, als kurz nachdem diese Meldung über den Ticker ging, dass das Unternehmen gekauft würde, kam bei mir so ein ganz eigenartiges Gefühl hoch. Plötzlich war da so ein, wir waren witzigerweise als das ganze Leadership-Team in der Pizzeria und plötzlich einer so, oh, die Firma wird gekauft und alles so. Und bei mir so vielleicht eine Minute danach eine Welle der Euphorie.
Wow.
Und ich so, okay, das ist die Gelegenheit, den Jakobsweg zu gehen.
Hattest du das schon länger vor?
Ich hatte das in den 2000er Jahren mal ein Buch in die Hand bekommen von Payo Coelho hier über den Jakobsweg oder seinen Pilgerweg, Shirley MacLaine und so. Ich hatte verschiedene Bücher gelesen zu dem Thema, aber weil ich natürlich in einem klassischen Konzern Rolle war und 2 Wochen Urlaub im Sommer in der Regel das längste Fenster waren, was ich mir habe, oder vielleicht war auch mal 3 Wochen, weil jeder Monatsabschluss und alles Mögliche, also die Idee, da mal für 6 Wochen mal weg zu sein, passte einfach da nicht rein. Mhm. Plus Familie mit 3 Söhnen, Frau, Kinder und so weiter. Das war einfach undenkbar. Mhm. Und gleichzeitig war in dem Moment, wo klar wurde, die Firma wird übernommen und meine Rolle redundant, war diese Idee so boom, präsent. Ich durfte mich dann noch ganze 18 Monate gedulden.
Wow.
Bis ich dann auch wirklich losgehen konnte, weil es natürlich dauert, bis so eine Integration und Übergabe und Closing Day und das Ganze auch noch gut übergeben. Und ich habe mich dann aber genau vor 8 Jahren auf den Weg gemacht. Mhm. Also 4. Mai 2017 bin ich losgegangen bin nach Lourdes, dort einen Tag gebracht und so ein reinigendes Bad noch gemacht und bin dann von Südfrankreich aus auf den Jakobsweg gegangen.
Ja, Wahnsinn. Also jetzt schon, ich höre schon gerade, wo du es so erzählst, das ist ja fast so eine Geschichte, wo es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn ich morgens das Frühstücksfernsehen anmache und du sitzt da und die interviewen dich. Und jetzt hast du ja sogar das alles auch in ein Buch geschrieben, was dein Weg war, was Erkenntnisse waren. Coaching-Tipps sind da drin, Gespräche mit Menschen. Und der Titel von dem Buch ist The Leader's Camino. Vom Exit zur Expansion. Jetzt erzähl mal, was soll das heißen? Was meinst du mit Expansion?
Buch ist jetzt 8 Jahre, nachdem ich gegangen bin, rausgekommen, weil ich immer wieder angetriggert worden bin von meinen Klienten oder auch aus meinem Kollegen, aus meinem Netzwerk. Sag mal, Martin, schreib das doch mal auf. Und ich habe natürlich immer wieder mal Geschichten erzählt vom Jakobsweg bei meinen Klienten, bringe das dann so ein Beispiel rein, ja, The Foggy Patch, also das Wandern durch den Nebel und warum ich das als Coaching-Werkzeug verwende. Mhm. Und die haben mir immer schon gesagt, hey, schreib doch mal ein Buch daraus. Ich sage, nee, ist mir zu aufwendig und hier und da. Mhm. Und dieses Jahr hatte ich dann den Anstupser, hat mir jemand gesagt, komm, ich helfe dir, das Buch zu schreiben. Ich mache ein Interview und aus dem Interview machen wir ein 70 Seiten langes Buch. Das ist ja eine geile Idee. So habe ich gekommen.
Super Idee.
Probiere ich mal aus. Dann hat er das wirklich auch gemacht. Also das war ein ganz junger Unternehmer aus Dänemark und hat mir geholfen, dieses Buch durch ein Interview in ein 70-seitiges Manuskript zu bekommen. Habe ich das durchgelesen, dachte, und es gab noch viel, viel mehr. Mhm. So, und dadurch ist das dann entstanden, dass ich meine alten Unterlagen wieder rausgenommen hatte. Ich hatte damals ein Tagebuch geführt und bin dann nochmal rückwärts gegangen und sagte, was wäre denn, wenn ich ein Buch schreibe und jeden Tag des Jakobswegs ist ein kleines Kapitel. Und daraus ist dann quasi von Exit to Expansion geworden, weil ich sagte, hey, das sind so 7 Hauptkapitel, die ich das Buch aufgeteilt habe. Das Loslassen von dem Alten aus diesem gewohnten Rhythmus, Corporate, dein Kalender ist eigentlich im Wesentlichen fremdbestimmt. Man sagt dir zwar immer, du hast da hier, kannst das frei wählen, aber in Wirklichkeit kannst du überhaupt nicht frei wählen, sondern es ist total vorbestimmt. Und dann habe ich diese ganze Erfahrung, das Loslassen von dem Alten, also Exit, und auch durch diese Phase nicht wissen, was kommt, also auf beiden Ebenen. Ich habe so einen Reiseführer gehabt und eine App und ähnliches. Aber im Wesentlichen bin ich den Weg zum ersten Mal gegangen. Also entsteht täglich was Neues.
Ja.
Und ich wusste noch nicht genau, was ich danach machen wollte. Ich bin eigentlich mit der Frage losgegangen, was will ich denn mit meiner zweiten Lebenshälfte machen? Mhm. Und also diese Lösung auf den Kopf heraus ist sehr schwierig. Dann fängt das System an, irgendwann sich so wie so eine Art
Mund zu drehen. Ja.
Und dann ein Worry Thought und wenn dann und wenn dann und wenn dann und ja.
Ich finde das total spannend. Wenn ich dir so zuhöre, fällt mir eine Sache auf. Das erste ist, dass wir, und das habe ich genauso erlebt, diese Struktur, die man hat in diesen Jobs, da gibt viele Dinge, da muss man gar nicht drüber nachdenken, weil das ist einfach so. Ich weiß morgens, wenn ich komme, zumindest welche Meetings ich habe. Ich habe eine Idee davon, wann ich abends fertig bin. Ich weiß, wofür ich gebraucht werde. Da brauche ich keine Akquise machen, damit mich jemand braucht. Und dann lässt du das los. Das heißt, da fehlt erstmal ganz viel Struktur.
Genau.
Und gehst in diese Orientierungsphase. Und diese Unsicherheit, das muss ich sagen, das war für mich auch belastend, weil da Gefühle hochkommen, die man gar nicht kennt. Und ich finde es aber klasse, dann zu sagen, und ich gehe jetzt diesen Weg, Weil dann ist zumindest wieder ein Tagesablauf klar und
sehr
ein
schön.
Ziel.
Sehr gut. Genau, ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich schreibe das auch in meinem ersten Kapitel, ist der Ausstieg, ja, also Exit. Kronos loslassen und Kairos einladen. In der deutschen Version. Also Kronos ist ja der griechische Gott oder die Qualität der Zeit. Also der wird häufig da auch mit Uhr dargestellt oder mit Kalender dargestellt. Und wir leben in unserer eigentlichen Businesswelt ja sehr stark nach Kronos. Also
ja.
Du hast ein
eigentlich
Meeting und du weißt halt, Urlaub wird eingeplant. Also egal, was du machst, dein ganzer Rhythmus ist nach Kronos getaktet. Und von der Idee her ist es ja auch so, ja, je mehr ich in den Tag reinquetsche, ja, so mehr ich Back-to-Back mache, umso weniger freie Fläche ist da ja, umso produktiver bin ich. Das ist ja im Prinzip der Credo von diesem Taylorismus oder die Zeit quetschen.
Ja, straffen immer effizienter straffen, gestalten.
Effizienz und so weiter und so fort. Wir sind ja in der Effizienzfalle. Hamsterrad immer schneller, immer schneller. Das passiert im Jakobsweg aber was ganz Faszinierendes. Mhm. Weil du deinen eigenen Rhythmus irgendwann gehst, spielt die Uhr und der Kalender spielen keine Rolle mehr. Mhm. Also morgens früh, du stehst, ich bin in der Regel früh aufgestanden, häufig schon vor Sonnenaufgang meine Sachen gepackt und in die Morgendämmerung hineingelaufen. So, dann bist du im Wesentlichen in der Natur. Also das Zwitschern der Vögel, die Sonne, aber deine eigene Schrittgeschwindigkeit, dein eigener Taktgeber. Das ist nicht der Fremdtaktgeber, der sagt, du musst hier ein 120er Beat laufen, sondern du gehst deinen eigenen Takt. Und irgendwann findet der Körper seinen Modus, in dem er ganz also mit einer gewissen Maß an Entspannung lange gehen kann. Mhm. Das ist bei dem einen schneller, beim anderen langsamer.
Und du hast ja da auch keine Erfordernisse, dich mit irgendjemand zeitlich zu synchronisieren.
Richtig. Es ist genau das. Du synchronierst, also ich habe es immer so, ich habe mich erstmal mit mir selber synchronisiert, bin den Morgen eigentlich selber losgelaufen und im Laufe des Tages bin ich dann Menschen begegnet, die überholst du grüßt oder jemand überholt, den kommst ins Gespräch und ja, interessante Person, Gespräch führen oder nee, ich gehe lieber meinen eigenen Weg weiter. Und dann kommst du vom Gefühl her in so einen Kairos. Kairos, also der Gott des rechten Augenblicks. So, und das ist halt häufig lange Fenster an einfach, wow, Präsenz.
Wie lange hast du gebraucht, um in den Modus zu kommen?
Also ich habe das in den ersten Tagen, war ich halt total noch in meinem alten Modus und bin zu schnell gelaufen und war dann auch so Performance, ja, ich möchte so und so viel hinkriegen und so weiter. Und in der zweiten Woche hatte mich ein Freund besucht. Und da wurde mir das dann bewusst, weil der am dritten Tag aufgeben musste, weil wir zu schnell gegangen waren. Er hatte sich Blasen gelaufen und musste dann aufhören. Und wir wollten eigentlich ein Stück gemeinsam laufen. Und da wurde mir klar, aha, weißt du, wir haben nicht darauf geachtet, dass wir den Rhythmus finden, der sowohl für ihn als auch für mich gut ist. Sondern weil wir so beide noch in diesem, ja, schnell, 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 wir wollen heute dahin kommen. Wir hatten so bisschen das als sportlich ambitious genommen, habe ich in dem Buch auch was drüber geschrieben, also diese Erkenntnis, aha, also es ist total wichtig, meine eigene Zeit zu nutzen. Und ich habe dann, ich glaube für mich so der Punkt, wo ich sagen würde, das ist auf alle Fälle ein Wendepunkt, ich habe eine Münze gefunden. Mhm. Bei Atapuerca, das ist kurz vor Burgos. Und da habe ich auf dem Weg ein kleines Metallstück gefunden. Man stellte sich heraus, dass das eine Münze war von 1654, 8 Maravedis, Kupfermünze, die da gute 350 Jahre gelegen hat.
Das ist ja irre.
Und das war für mich so, ja, Merkur, Münze, Message from the Universe, achte auf den Weg.
Ja.
Und das Witzige, das Frappierende oder das Paradoxe war, ich habe die Münze gefunden in dem Moment, als ich von meinem HRler angerufen worden bin, der mir über den Einigungsvorschlag vor Gericht unserer Abfindung ein Update geben wollte. Und der Controller in mir sagte, Wahnsinn, jetzt ruft mich der an, ich bleib stehen, finde diese Münze. Mir wurde dann später bewusst, ich setze noch 2 Nullen hinten dran. Und das ist fast der Abfindungsbetrag, den ich bekommen habe.
Ja, Wahnsinn.
Und dachte ich, was? Wie kann denn das bitte, ja, also welche Synchronizität kann denn da bitte laufen? Das war so der erste Moment, achte auf den Weg und achte auch auf die, ja, auf die Impulse des Weges. Und ein paar Tage später hatte ich noch so ein Erlebnis, da war ich schon gute 26 Kilometer oder sowas gelaufen, war nass und feucht, schmelly und wollte eigentlich nur noch einkehren und habe dann in so einer kleinen Kirche innegehalten. Mhm. Und habe dann nochmal das Buch von Paulo Coelho rausgeholt und nochmal so eine von den Seiten einfach aufgeschlagen und gelesen. Und danach war eine innere Stimme so, jetzt gehst du noch weiter. Ich so, oh, wirklich? Ich wollte doch jetzt hier nebenan ins Gasthaus und mich duschen und raus. Und aber meine innere Stimme war ganz klar, geh weiter. Bin ich noch 6 Kilometer weitergegangen. Also 6 Kilometer ist gute 1,5 Stunden. Und komme in St. Anton raus. Das ist so ein altes, zusammengefallenes Kloster, kurz vor Castrojeriz. Wer den Weg gegangen ist, kennt das vielleicht. Und in diesem alten Kloster gibt es eine kleine Hütte. Da ist Platz für, lass es 12 Betten sein. Ein großer Tisch. Da ist kein Strom. Da ist kein Wi-Fi. Da ist kein warmes Wasser. Da ist nichts. Also einfacher geht es auf dem Weg eigentlich nicht.
Also auch keine Dusche, die du vorher
doch, hast. Dusche gibt es, aber nur kalt. Also nur Kaltwasserdusche. Ja. Und das ist so, wenn man so einen ganzen Tag gelaufen ist, ich muss sagen, ich habe das immer sehr genossen, dann mal richtig schön heiß duschen zu können. Mhm. Gab es da nicht. Da bin ich geblieben. Und das war für mich so ein wirklicher Wendepunkt, weil ich kann sehen, dass danach bin ich den Weg anders gelaufen. Mhm. Und was war da anders? Wir waren 3 Pilger und 3 Hospitalieras. Also 3 Damen, die den Weg schon mal gegangen waren und mit ihrer Erfahrung, den sie damals hatten, uns oder mich neugierig gemacht haben, das, den Weg anders zu sehen. Also nicht ich gehe den Weg, sondern der Weg geht durch mich. Den Weg erlebe ich. Mhm. Und die haben mir 2, 3 interessante Hinweise mit auf den Weg gegeben. Eine alternative Route, zu einem privaten Museum zu gehen und eine Fußwaschung mitzumachen. Und jetzt beim Zusammenschreiben des Buches ist mir klar geworden, das war der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, mit Kronos zu gehen. Sondern ich habe dann nur noch auf den rechten Moment geachtet. Auf die Begegnungen, auf die Impulse. Ich bin sogar rückwärts teilweise ein Stück zurückgegangen, weil ich sagte, hey, ich will unbedingt diese Fußwaschung erleben.
Mhm, ja.
So, und da war mir klar, ich bin nicht mehr in Kronos unterwegs, sondern ich bin im Kairos unterwegs. Mhm. Und dann passiert die Magie.
Da warst du voll da. Du hast jetzt eben gesagt, dass du dich dann auch so auf Gespräche einfach ja eingelassen hast, es geschehen lassen hast und es so genommen hast, wie es kam. In deinem Buch schreibst du auch über diese Gespräche, über manche davon.
Ja, ich nenne die sogar beim Namen. Also ja, so die eine, die Carrie, die hatte mir halt eine Empfehlung gegeben, dass ich doch bei einem einkehre bei so einem privaten Museum. Dann bin ich am nächsten Morgen mit dem anderen Pilger, mit den Italienern zusammen, Franco und ich sind dann bei diesem Museum eingekehrt. Mhm. Wunderschöne Privatsammlung von einem italienischen und spanischen Pilger-Ehepaar, die ihre Erfahrungen vom Jakobsweg in Bildern, in Gedichten, in Objekten in ihrem Privathaus zugänglich für die Pilger dargestellt haben, wie so ein kleines privates Museum. Ist aber nicht groß angezeichnet. Da steht nicht oben groß was draus vor, sondern du musst das im Prinzip den Tipp bekommen haben, dahin zu gehen. Ich habe nachher keine weitere Person mehr gefunden, die in diesem Museum war. Mhm. Ja? Und das waren so für mich so Gespräche, ja, mit diesen Menschen oder mit, ich habe auch einige andere Gespräche aus dem Buch oder aus den Begegnungen habe ich nochmal kurz wiedergegeben. Natürlich immer Confidentiality, ich habe auch schon mal ein Feedback gekriegt, naja, das war vielleicht nicht, hättest du vielleicht anders darstellen können, aber das ist halt, für mich waren das diese Gespräche, die mich halt wirklich sehr viel Tiefe gegeben haben und auch klar werden lassen, dieses Coaching, was ich dann so als Idee schon hatte, war natürlich eine wunderbare Möglichkeit, sehr viel auf dieser Coaching-Ebene unterwegs zu sein.
Mhm. Ja, und du warst dann plötzlich in einer total anderen Lebensrealität.
Ja.
Also deine Denkinhalte und Boxen, in der du vorher unterwegs warst und die, in denen du jetzt unterwegs warst, das war komplett anders.
Ja, das war komplett anders. Und interessanterweise habe ich ja verschiedenste Menschen kennengelernt. Also ich habe halt auch, was ich den Serial Entrepreneur aus Südafrika kennengelernt oder einen Amerikaner, der halt auch schon so. Und also ich bin schon Menschen begegnet, die ich hätte auch in meiner alten Corporate-Welt begegnen können. Mhm. Jedoch haben wir über Themen unterhalten, die mit Corporate eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten.
Mhm. Würdest du sagen, das waren tendenziell alles eher Menschen, die in so einem Umbruch waren oder in einer Neuorientierung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Typen, warum man diesen Weg gibt. Ja? Mhm. Also es gibt die Menschen, aber alle haben einen Grund, warum sie da unterwegs sind. Manche sagen, nee, sie machen das nur aus Neugier, aber in der Regel haben sie einen tieferen Grund. Mhm. Und meine Erfahrung war, es gibt denjenigen, die den aus Loslassen von was Altem, mhm. ja, sei es eine alte Partnerschaft oder der Krankheit oder irgendwas, die wollten irgendwas Altes in ihrem Leben verabschieden. So bei mir war es halt mein Beruf, ja, meine mhm. alten Professionen zurücklassen, um sich irgendwo in der Mitte wieder in ein neutrales oder in ein ruhiges Feld zu schwingen, um dann aus dieser inneren Mitte heraus etwas Neues zu kreieren. Mhm. Also da habe ich auch ein paar Geschichten dazu. Eine Frau, eine Walli, die da aus Deutschland unterwegs war, die halt gegangen ist, anstatt nach ihrer Therapie, hat sie gesagt, ich gehe statt der Reha gehe ich den Jakobsweg. Mhm. Diesmal für mich. Weil sie war denn schon mal gegangen für ihre Tochter und oder andere, die halt einen Partner verloren hatten. Oder also es ganz viele Geschichten gehen darum, sich mit diesem tieferen inneren Thema zu beschäftigen und Raum und Zeit dafür zu haben, ohne in dem klassischen angestammten Umfeld zu sein. Mhm. Und so sind wir uns auch begegnet. Also das Spannende bei diesem Jakobsweg ist, die Person, die du da gerade überholst oder triffst, du siehst ja nicht an, was die für einen Status oder einen Rank hat, ja? Weil alle sind in ihren Wanderklamotten unterwegs, ja, und du siehst den Morgen oder übermorgen siehst du die Frau wieder in den gleichen Kombinationen wie gestern. Also das ist nicht irgendwie, dass da Titel oder Rang oder Geld spielt natürlich irgendwo ein bisschen eine Rolle, aber im Wesentlichen ist es
geht's nicht
irrelevant. Darum. Es geht nicht darum. Und dadurch kommen halt Menschen zusammen, die sich in einem normalen Umfeld wahrscheinlich kaum über den Weg laufen würden. Mhm. Und das macht es halt so eine tief menschliche Erfahrung. Und jeder hat seine Nuss zu knacken oder jeder hat so seinen Säckel zu tragen oder sein Päckchen zu tragen. Und manche, du bist im dritten Satz schon auf dem Thema, du weißt noch gar nicht, wie die heißt, die Person. Und das ist halt so ungewöhnlich vom Setting her und gleichzeitig so extrem menschlich.
Mhm. Ja.
Ja, weil diese ganzen Schutzfassaden, Status und was wir sonst aufgebaut haben, merkst du, ist da eigentlich völlig, das ist Fassade, das brauchst du da nicht, weil manche von Menschen haben mich da genannt, ich weiß deren Namen nicht und nur den Vornamen. Ja? Und trotzdem tiefe Begegnungen.
Das klingt auch nach so ein bisschen danach, wonach viele sich ja sehen.
Ja.
Dass man diesen Kampf, das ist ja, hat ja auch viel mit Kampf und mit Energieaufwand zu tun, diesen Status und alles, das auch aufrechtzuerhalten. Und dann kommst du dann in ein Umfeld, wo eigentlich, ja, du als Mensch nur noch zählst mit deinen Themen, mit deiner Geschichte.
Es geht vor allen Dingen um diese Geschichte, ja. Also was, an welchem Lebensthema arbeite ich oder konfrontiere ich mich gerade? Und das macht es für mich so, das war ja auch die Magie des Weges, dass du halt mit Menschen in Kontakt kommst und auf der einen Seite Dankbarkeit für, mein Schicksal ist das, das ist ein anderes Schicksal. Also man ist so mitfühlend, empathisch, wenig urteilend. Klar kommt das natürlich schon mal vor, dass irgendwo so ein Urteilstrigger, gibt es natürlich gewisse Charaktere. Ich habe da auch eine Liste, The Bad Pilgrim Behavior, mal reingepackt. Also so ein paar Dinge, die einen dann als Mensch auch triggern. Sie sind halt Menschen, ja. Also wenn ihr nachts jemanden mit deiner Stirnlampe genau ins Gesicht reinstrahlt, weil ich gerade meine Maske nicht aufhabe und ich wach bin, bin ich natürlich total begeistert. Ja,
Weil er gerade auch einen Schlafplatz sucht, meinst du?
Nö, weil er gerade jetzt aufstehen möchte oder so weiter.
Oder aufstehen.
Ja, oder dann, jetzt muss jemand unbedingt mitten um nachts um 3 Uhr in irgendeinen Plastiktüten irgendeinen, was weiß ich, suchen und finden und ähnliches und du liegst daneben und hast deinen Ohrstopfen nicht drin. Also, das sind auch so Geschichten, die natürlich auch dazu gehören. Ne? Die Schattenseite. Ja. Im Klar. Wesentlichen, also auf dem Weg, Menschen, die mir begegnet sind, ich fand das eine sehr bereichernde Erfahrung, aus allen Herrenländern, in allen verschiedensten Lebenszeitaltern und ähnliches Menschen zu finden, die vor allen Dingen auf dem, wie Walli hat er das so formuliert, bist du auf dem Weg von weg von etwas oder bist du auf dem Weg nach Hause? Und für mich ist es beides gewesen.
Ja.
Weg von meinem Alten, das loszulassen und um zu mir nach Hause zu kommen.
Ja, das berichten ja viele. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wann es Menschen in solche Prozesse treibt, dann ist es ja oft eben Lebensmitte, wo einfach sich plötzlich Dinge ändern, auch die Art und Weise, wie wir auf das Leben gucken. Dann wird das ganz gerne auch mal Midlife Crisis genannt oder so. Ich weiß gar nicht, ob Krise das richtige Wort ist. Es ist.
Also ich denke, in der chinesischen Bedeutung Krise als Chance, ja.
Ja, und es ist ja, ich meine, es ist ja auch wissenschaftlich belegt und Studien haben das auch gezeigt, dass es ja, es gibt ja die U-Kurve der Lebenszufriedenheit, haben zwei Ökonomen rausgefunden, da haben sie ganz viele Daten ausgewertet über 130 Länder, dass die Unzufriedenheit eben, also, oder die Zufriedenheit bei den meisten Menschen zwischen 40 und 50 so ein Tief erreicht, im Durchschnitt ist mit 47 der Tiefpunkt und dann steigt die Zufriedenheit wieder. Und das ist das, was diese Ökonomen rausgefunden haben. Und dann gibt es noch Psychologen, die festgestellt haben, dass es bei vielen Menschen in der Lebensmitte eben so einen Identitätswandel gibt.
Ja.
Also die durchlaufen so eine zweite Identitätsbildung. Und da ist so eine kleine Falle für mich drin. Das versuche ich den Menschen auch immer klarzumachen, dass das, was vorher war, fühlt sich dann falsch an. Und man darf da nicht den Fehler machen, alles in Frage zu stellen, weil das war genauso richtig. Und es verändert sich aus vielen Gründen, verändern wir unsere Sicht dann eben in der Phase. Ein Grund ist auch der hormonelle Umbau zum Beispiel in uns, sowohl Frauen als auch Männern. Und das verändert auch die Art und Weise, wie wir da drauf schauen. Und natürlich auch das, was wir bis dahin erlebt haben. Ja, also wir haben ja dann schon 20 Jahre Gas gegeben, haben unheimlich viele Dinge auch im Job erlebt. Wir haben Reorganisationen gehabt, wir haben vielleicht das x-te Einsparprojekt hinter uns gebracht oder sind halt einfach selber mal ein Opfer davon geworden, genauso wie du es auch berichtet hast.
Ja, und ich bin im Nachhinein, also ich hole das gerne, greife das gerne auf, ich habe das natürlich in dem Moment auch so, im ersten Moment als Befreiung erfahren. Und da ich natürlich auch, sagen wir mal, fair abgefunden worden bin, wo ich sage, hey, da hatte ich jetzt einfach ein bisschen auch materielle Fülle für zumindest, um so einen Übergang zu organisieren, war das ein Geschenk. Und ich sehe das mit 8 Jahren Abstand, sehe ich das als ein Riesengeschenk. Weil ich wäre selber aus diesem, ich sag mal, ich nenne es immer so, der erste Berg, ja, First Mountain, Second Mountain, der erste Berg ist der Berg, wo uns irgendwie gesagt wird, da musst du rauf. Wenn du da oben rauf bist und oben ankommst, dann bist du glücklich. So, und meine Erfahrung, auf diesem ersten Berg oben rauf zu kommen, ist, da muss man sich halt orientieren nach, gib mir mal einen Trick oder Tipp, wie komme ich da hoch und so weiter. Die How-To. Man holt sich lauter Tipps von außen, wie ich denn auf diesen Berg darauf komme. Unter der Annahme, wenn ich oben angekommen bin, dann bin ich glücklich. Meine Erfahrung selber und auch die von mir, viele meiner Klienten, nee, dann bin ich zwar oben angekommen, es hat aber mit Glück nicht viel zu tun, sondern häufig ist es eher eine Erschöpfung, teilweise auch eine innere Müdigkeit oder Sinnlosigkeit. Wieso bin ich eigentlich hier rauf? Ja. Was mache ich eigentlich hier oben? So, und dann trauen sich halt viele nicht, weil es im Wesentlichen sehr, sehr, sehr komfortabel da oben ist, von diesem Berg wieder runterzukommen, schaffen sie sich auf einer unterbewussten Ebene eine Krise. Und diese Krise ist wie so eine Art, ja, lässt sie von diesem ersten Berg wieder runterrutschen ins Tal. Die einen machen das über ein gesundheitliches Thema, die anderen machen es über eine Scheidung, die dritte machen es über einen Rauswurf im Beruf. Ich mache das ein bisschen provokant, weil ich glaube, dass wir auf der Seelenebene oder auf der menschlichen Ebene, wir schaffen uns diese Situationen, damit wir daraus was lernen.
Damit wir einen Grund haben, auch die Pause zu machen. Es ist ja wie ein Marathon, da hochzulaufen. Normalerweise, wenn man im Ziel ist, dann sieht man nur noch zu, dass man sich erholt, dass man was Gutes isst, was Gutes trinkt.
Genau.
Und die Beine hochlegt.
Ja.
Und im Job ist es aber so, wenn du oben bist, geht der Lauf weiter.
Ja, das geht einfach nur noch weiter. So, ja. Und ich habe das jetzt, ich habe ja viele meiner Klienten, also ein gutes Drittel meiner Klienten sind genau in diesem, oder vielleicht sogar die Hälfte, sind genau in diesem Thema gefangen, dass sie etwas machen, wo das die Außenwelt immer schön platt, bravo, super, toll, ja, die, also du hast, wenn du von draußen drauf guckst, müsste diese Person doch eigentlich total happy sein, weil sie alles hat, was man sich so wünschen kann.
Ja.
Und wenn sie dann bei mir sitzen und wir drüber sprechen und ich wirklich die Stille aushalte, dann kommt die Kleenex-Box.
Ja.
Dann kommt häufig eine tiefe Trauer oder Enttäuschung oder teilweise Wut, weil sie feststellen, hey, ich bin überhaupt nicht mehr am richtigen Platz. Und für viele ist dann, ich bin nicht mehr am richtigen Platz, ich bin nicht mehr richtig.
So. Ich habe versagt, ich bin gescheitert.
Ich bin gescheitert. Ich sage, na. Mhm. Du magst, von außen mag das nach Scheitern aussehen, aber was ist, wenn es ein wirkliches Geschenk ist? Und dann ist, ich sag mal, das Tal der Tränen. Wenn wir durch dieses Tal der Tränen, macht es Sinn, nicht nur alleine durchzugehen, sondern vielleicht den einen oder anderen guten Freund oder Wegbegleiter oder Coach oder Therapeuten dabei zu haben, um einfach mal reinzuspüren, was ist denn hier? Was will denn eigentlich hier wirklich ans Licht kommen? Und dann ist für mich, ich nenne es den zweiten Berg, ja, der zweite Berg, Second Mountain, das ist eher eine Reise, das ist eher eine Richtung. Ist nicht das Ziel, da geht es darum, da anzukommen, sondern es geht darum, mit den passenden Menschen sich auf den Weg zu machen. Und da passt der Jakobsweg ja auch wieder ideal zu. Ja? Du hast ja im Prinzip am Anfang, bin ich mit dem Ziel, nach Santiago zu gehen, losgelaufen. Und mit der Zeit wird dann eigentlich klar, ja, es ist eigentlich die ganzen Begegnungen auf dem Weg und die Menschen, die mir begegnen, darum geht's. Ja? Ich bin angekommen und war total enttäuscht. Ich war, ja und? Jetzt? Ja, weil es war so wieder lange das Ziel, wo man hin ist, wie beim Marathon. Ja? Zur Ziellinie, wenn du da ankommst, die Euphorie, die Begeisterung, die kommt häufig erst so in der Welle danach. Also das ist gar nicht in dem Moment, wo du da ankommst. Und bei mir kam das dann auch erst ein paar Tage später, als ich dann mit den anderen haben feiern können.
Und kann ich mir vorstellen. Da geht ja auch deine Ära zu Ende. Wie lange bist du gelaufen?
Ich war 11. Juni, erst mit 4. Mai los, 11. Juni bin ich angekommen, hatte aber dann auch Heimweh. Ich habe dann echt meine Familie vermisst und habe dann gesagt, komm, weißt du, ich nehme den Bus nach Murcia und fahre von Murcia nach Finisterre. Von da aus gehe ich noch einen Tag und dann fliege ich auch zurück. Ich bin angekommen, ich habe das, was ich haben wollte, habe ich. Ich muss jetzt nicht, ich möchte jetzt lieber nach Hause. Ich möchte immer wieder zurück. So. Und also deswegen habe ich insgesamt 42 Tage auf dem Weg verbracht und rückblickend waren es fast 1000 Kilometer, also 970 Kilometer plus die Kilometer, die ich vor Ort gelaufen bin, sind es bestimmt 1000 Kilometer. Und das sind dann fast 2 Millionen Schritte gewesen.
Ne? Ja, ganz ordentlich. Martin, wenn wir jetzt nochmal, also wir haben ja eben über die Menschen in der Lebensmitte gesprochen, wo eben ja eine Sinnkrise auftauchen kann.
Ja.
Und wenn ich jetzt an meine Klienten denke, ich gucke mir das immer mal regelmäßig an, wie viele von denen, die eigentlich die Klarheit wollen, wie es weitergeht, bleiben in ihrem Job und wie viele machen was ganz anderes oder treten wirklich kürzer. Und bei mir hält sich tatsächlich so eine Quote. Da bin ich mal total gespannt, was du erzählst. Also bei mir ist die Quote 80% derer machen es weiter und 20% machen was ganz anderes. Wie ist das so bei dir? Also so einen dicken Daumen.
Ja, interessant. Lass mich mal hineinspüren. Ich habe ja ein paar jüngere Leute, die ja Unternehmer sind und die machen im Prinzip das auch, die gehören in diese 80%, die machen das weiter, machen es aber anders weiter. Und ich habe ein paar, die so in dieser Führungsthematik sind und feststellen, dass der Gaul hier ist eigentlich totgeritten. Die dürfen absteigen, sich eine Pause gönnen und was Neues schaffen. Und ich würde mal so wenn ich meine Klienten anschaue, würde ich schon eher so sagen, dass es Hälfte bis zwei Drittel bleiben in ihrer Rolle und transformieren sich in ihrer Rolle, weil sie im eigenen Unternehmen sind oder weil sie einen Raum haben, wo das auch möglich ist,
ja,
im Unternehmen, dass sie einen Wechsel machen können oder eine neue Aufgabe annehmen können oder sich von einem Chef auch verabschieden können oder was auch immer. Und diejenigen, die absteigen, die ermutige ich immer, eine Pause zu machen. Also wenn die bei mir im Coaching sind, dann mache ich mit denen sogar wirkliche Vereinbarungen, dass sie mindestens 6 Monate keine neue Rolle annehmen. Weil ich beobachtet habe, wenn das nicht der Fall ist, also wenn die noch in ihrem verschwitzten Zustand vom Pferd runtersteigen und in diesem verschwitzten Zustand schon wieder was Neues angehen, dann haben sie noch nicht ihre inneren Kompass auspendeln lassen.
Ja.
Und erst so nach manchen, bei manchen schon nach 3 Monaten, bei vielen erst nach 6 Monaten, bei einem sogar erst nach 1,5 Jahren, war der Kompassnadel so klar ausgerichtet, dass einfach klar, hey, wenn du weitergehst, dann ist es diese Richtung.
Ja, ja, das kann ich tatsächlich auch total bestätigen. Das, was mir immer auffällt, und das war bei mir ganz genauso, das war bei mir gar nicht anders, dass man in seinem Denken so gewohnte Strukturen hat, obwohl man unheimlich viel lernt, unheimlich viel weiß, mit sehr vielen Menschen zu tun hat, mit sehr viel Sachverhalten. Aber dieses ganz andere Denken, in Möglichkeiten denken, die außerhalb dieser, sagen wir mal, dieses Turfs ist, ja, das war für mich, das habe ich jetzt erst gelernt in der, sagen wir mal, nicht mehr angestellten Zeit. Und das ist bei meinen Klienten ganz genauso. Und ich finde, man merkt denen relativ schnell an, wie bereit sind die schon zu öffnen. Und sehr oft ist es so, dass die ja im Alltag so dermaßen eingebunden sind, die haben gar keine Gelegenheit. Und tatsächlich empfehle ich das auch, auf Abstand zu gehen. Und wenn sie das aus finanziellen Gründen nicht können, so eine längere Pause, dann mindestens sich innerhalb dessen, was sie haben, Freiräume zu suchen. Und zum Beispiel, für mich ganz wichtig, irgendein wichtiges Hobby, also was wirklich so wichtig ist, dass das die Gedanken komplett weglenkt vom Job, damit der Job nicht mehr das super Wichtige ist.
Ja.
Weil das ist manchmal so, das ist dann so unheimlich wichtig, dass andere Dinge keinen Raum mehr haben. Und da ist es, habe ich die Erfahrung gemacht, für die Menschen sehr hilfreich, irgendwas anderes zu tun, und sei es ein Engagement in irgendeinem gemeinnützigen Verein, oder gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Ja, ich frage gerne in diesen Situationen, was sie denn als Kind Kreatives gerne gemacht haben.
Ja.
So, und ich habe jetzt ist eine asiatische Klientin da gehabt, und die hat als Kind sehr viel gemalt.
Mhm.
Sehr schön gemalt. Und da habe ich ihr mit auf den Weg gegeben, nee, jetzt fang keinen neuen Job jetzt an, gönn dir erstmal, dass du die nächsten Monate mit weißem Canvas und Stift und Farbe das malst, was da gemalt, die letzten 20 oder 30 Jahre nicht gemalt worden ist.
Mhm.
Es war für sie eine unglaubliche Herausforderung. Und als sie die ersten 3, 4 Bilder gemalt hatte, hat sie mir die geschickt. Dann haben wir uns wieder gesehen, sagte, Martin, du glaubst gar nicht, was für eine Freude damit hochgekommen ist, dass ich jetzt wieder malen darf.
Ja, schön.
So, und damit kommt die Lebensfreude wieder.
Ja.
Ja? Oder ich habe einen Pianisten gehabt, der hat einen Job verloren, ehemaliger Berater, und war auch so ein bisschen Sinnkrise. Ich sagte so, was hast denn du früher gerne Kreatives gemacht? Ja, ich habe gerne Klavier gespielt. Das ist deine Aufgabe ist jetzt, Partitur kaufen, die etwas über deinem Level liegt, was du kannst, und dich an dieser Partitur wieder in deine Musik hineinzubegeben.
Mhm.
Ja. Und damit entsteht auf dieser, ja, die Seele will ja in der Regel viel langsamer, also die ist ja gar nicht so schnell, wie wir uns heute erleben. Die Seele ist ja in der Regel ein Gefühlsausdruck. Also ich habe einen meiner Coaches, der hat gesagt, Spiritualität ist im Wesentlichen der emotionale Ausdruck einer konzeptionellen Verständnis.
Mhm.
Also ich kann das vom Kopf,
ja,
und ich habe eine Emotion zu diesem Konzept, und das ist im Wesentlichen Ausdruck von Spiritualität.
Mhm. Ja.
Und wir sind ja häufig nur noch im Kopf unterwegs und gar nicht mehr im Gefühl.
Ja, ja.
Und durch Kunst, durch Kreativität, durch Schöpferisches, durch Musik, durch Malen, durch Singen, durch Tanzen, kommen wir automatisch wieder in den Kontakt mit dem Gefühl.
Ja, mit dem Gefühl. Und ich sage auch immer, das geht, kann man so weit ziehen, dass man sagt, man spürt sich selbst dann.
Ja.
Ja. Ich habe eine Klientin, jetzt wo du das erzählst, fällt mir das gerade ein, die hat tatsächlich angefangen nach dem Coaching als Landschaftsgärtnerin, als Aushilfe zu helfen, zu arbeiten. Und wie die strahlt, wenn die das macht.
Ja, ja.
Das ist unfassbar, weil die hat ganz andere Gedanken, ne? Die hat dann heute vielleicht noch einen Workshop in ihrem Job und macht sich aber schon Gedanken, weil es morgen regnet und sie raus müssen. Ne, was er anzieht und so weiter. Und dann ziehen die das durch und dann ist die am Ende des Tages einfach nur glücklich.
Ja, und häufig wahrscheinlich sogar schmutzig, dreckig, kalt, nass, alles, was man so sagen würde. Das ist ja eigentlich alles unkomfortabel.
Ja.
Aber das erzeugt ein Gefühl von Freude und Begeisterung.
Genau. Und alles, was in dem Workshop passiert ist und was noch als Follow-ups gemacht werden muss, das hat dann erst wieder am Montag Zeit.
Genau.
Die kann sich gar keine Gedanken mehr darüber machen, weil gerade noch was anderes wichtiger ist in dem Moment, weil morgen muss sie da um 7 Uhr antanzen, Dinge auszuheben, Pflanzen auszugraben und das Unkraut wegzumachen, je nachdem, was gerade ansteht.
Und sie macht es aus eigener Begeisterung, Freude. Und das ist für mich dieser zweite Weg, ne? Also von innen heraus, das ist den Weg, den ich gehen will. Dann gehe ich in meiner Geschwindigkeit, dann gehe ich mit den Menschen, mit denen ich entgegen möchte. Und bei mir ist es sogar so, wenn du mir jetzt, sag mal, einen CFO-Job anbieten würdest für, was weiß ich, für ein Salär, das würde ich mir überhaupt nicht mal angucken.
Mhm.
Ja? Also vielleicht könnte ich es sogar noch, aber es hat für mich keine Kraft mehr.
Mhm.
Und das ist für mich immer das Wichtige, was gibt mir Freude, was gibt mir Kraft? Und wenn ich mit meinen, ich habe heute Morgen wieder einen CFO gecoacht, den begleite ich seit einem Jahr. Familienunternehmen, ein großes Familienunternehmen. Und vor einem Jahr kam der zu mir und war total gefrustet.
Mhm.
Und heute haben wir einfach ich nenne es mal Espresso, ja, da sprechen wir eine halbe Stunde, kurz Update. Ja, wir haben das verlängert, weil er so viel Freude und Begeisterung rausgelassen hat für Dinge, die halt jetzt anders sind als von vor einem Jahr.
Mhm.
Und ich konnte nur sagen, ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd, weil er eine Geschichte nach der anderen erzählte, was alles jetzt anders ist. Ich sagte, du, ich kann dich eigentlich nur feiern. Herzlichen Glückwunsch, hast das wunderbar gemacht. Ja. Und das ist für mich das Schöne zu sehen, wenn Menschen selbst in ihrer alten Rolle, ja, von außen ist alles das Gleiche, aber sie sind jetzt plötzlich in ihrer Mitte, sprechen die Wahrheit so aus, dass sie adäquat ankommt. Mhm. Und wenn es irgendwie unbequem ist, sprechen sie trotzdem aus. Und plötzlich geschehen die Dinge um sie herum in einer Art und Weise, wie in einer magischen Hand. Und ja, und da muss ich sagen, das ist für mich diese große Freude, die ich erlebe, wenn ich merke, dass meine Klienten, die vor einem Jahr noch bereit waren, eigentlich alles hinzuschmeißen, heute in der gleichen Rolle sind und plötzlich sagen, hey, guck mal, ja, so ist mein Spielfeld plötzlich. Ich habe heute Morgen gesagt, er war früher Spielball, jetzt hält er das Spielfeld.
Ja, und das ist das Schöne. So am Anfang, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, da denkt man immer, ach, ich muss jetzt alles hinschmeißen. Ne? Das kann sein, dass für jemanden der Weg wirklich nicht so weitergeht. Es kann aber auch sein, dass in dem, wo er ist, durch bestimmte innere Arbeit und auch strukturelle Anpassungen, genau das plötzlich möglich ist. Und das habe ich sehr oft.
Innere Arbeit. Es ist vor allem innere Arbeit. Ganz selten ändert sich das. Also manchmal macht es Sinn, ein anderes Umfeld zu suchen, in dem ich dann spielen kann, so wie ich spielen mag.
Ja.
Aber wenn das Spielfeld an sich okay ist und ich muss mich nur anders im Spielfeld positionieren oder vielleicht meine Rolle wechseln, ja, nicht Torwart, sondern lieber Stürmer oder statt Stürmer lieber Verteidigung, ja, ich kann ja in dem Spiel trotzdem weiter mitwirken.
Ja.
Wenn ich am richtigen Platz bin, kann ich plötzlich ganz andere Spielzüge ziehen.
Ja. Ja, und eine ganz große Rolle spielt dabei auch zu lernen, Nein zu sagen, zu wissen, wozu sage ich Ja und wozu sage ich auch mal Nein. Und da haben wir ja auch sehr viele innere Annahmen, gerade so in einem Konzern glaubt man ja irgendwann zu wissen, wie die Spielregeln sind. Und je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit ist, überinterpretieren wir ja gerne vor allem das, was alles nicht geht, was man nicht tun kann.
Ja, ich nenne es immer den Unterschied zwischen Erwartungen, ja, Erwartungen erfüllen wollen oder Vereinbarungen schaffen. Und ich sage mal, ganz häufig kommen Führungskräfte zu mir, die echt sagen, also, ja, hast du dir denn schon das Nein geholt? Weißt du das, was du da machen willst, dass das nicht wirklich nicht geht?
Ja.
Und häufig ist es nur eine Annahme. Und ich sage, dann geh bitte zum nächsten Mal, hol dir das Nein. Und wenn du das Nein zurückbringst, dann weißt du, dass deine Annahme richtig war.
Ja.
In wie vielen Fällen kommen sie mit einem Ja zurück? Mhm. Und ich sage jetzt, es kann doch nicht sein. Du hast einfach noch nie gefragt. Ja.
Ja. Und natürlich, man darf das System auch immer mit betrachten. Es gab auch, es gibt auch viele Spielregeln, die sind tatsächlich da. Aber was ich immer schön finde, ist auch da zu sagen, hier, was würde jetzt ein Leader tun? Würde der einfach annehmen, dass das alles nicht geht, oder würde der nach Möglichkeiten suchen? Und ja, wie du schon sagst, es ist dann oft doch eher das Ja als das Nein. Und selbst wenn das Nein kommt, es ist zumindest eine Gesprächsgrundlage. Es ist was ganz anderes, als es gar nicht erst anzusprechen.
Ja, und für mich gibt es ja immer drei Antworten. Ja, die meisten sagen, es gibt eine Ja und Nein. Aber für mich gibt es ja noch eine dritte Ebene. Mhm. Und die dritte Ebene ist, lass uns verhandeln.
Ja, genau. Das.
Ja?
Ein Ja unter welchen Bedingungen oder ein...
Genau. Ne?
Genau. Martin, wie läuft denn bei dir so ein Camino-Coaching ab? Ich nehme jetzt nicht an, dass ihr dann nach Spanien fliegt oder nach Frankreich.
Nee, das tue ich nicht.
Jakobsweg gibt es ja auch in Deutschland.
Die Idee von diesem Camino-Coaching kam mit mir, vielleicht Ende Jakobsweg, am Ende war mir klar, ich gehe nicht zurück in Corporate, sondern ich will es wagen, selber als Coach tätig zu werden. Mhm. Und da kam mir die Idee, es wäre doch eigentlich interessant, wenn man dieses, was mir auf dem Jakobsweg so gut gefallen hatte, dieses Gespräch, Etappenlaufen, wenn man das ins Coaching einbauen könnte. Und dann habe ich in meiner Ausbildung zum Coach hatte ich einen Mentor-Coach, der auch den Jakobsweg gegangen war, aber der war dann von München aus losgelaufen und ist dann etappenweise jedes Jahr gelaufen. Und hey, lass uns doch gemeinsam ein Format entwickeln, wo wir einen Tag lang uns eine Sequenz aus dem Jakobsweg raussuchen, von hier, von München, geht mal München los, Schäftlarn. Und wir laden einfach 1, 2, 3, 4, 5 Leute ein, die offen sind, und wir gehen einen Tag lang gemeinsam auf dem Jakobsweg. Und alle halbe, dreiviertel Stunde bleiben wir kurz innehalten, tauschen, rotieren, sodass immer ein Coach mit einem anderen Teilnehmer geht. Und dann geht man wieder eine Etappe und dann tauschen wir wieder. Dann gibt es leckeres Mittagessen, dann gehen wir ein Stück, dann gehen wir auch Espresso trinken, bis wir dann irgendwann am Abend um 18 Uhr dann angekommen waren in Schäftlarn. Und so haben wir das, so war der erste Camino-Coaching-Tag, war dann entstanden. Und wir haben dann, der Michael und ich, wir haben dann halt immer wieder mit experimentiert. Mittlerweile machen wir das sehr viel auch mit unseren Einzelkunden. Er macht es für sich, ich mache es für mich. Und wenn es mal eine größere Gruppe ist, machen wir es auch gemeinsam. Und das Schöne an dem Format ist, wir haben uns Stücke rausgesucht, wunderschöne Natur, möglichst wenig Autoverkehr und gute Gastronomie. So, wir haben mittlerweile eine Strecke am Starnberger See, eine Strecke am Tegernsee, eine Strecke in Salzburg, eine am Bodensee. Ich habe sogar in der Schweiz jetzt eine gemacht, von Rapperswil nach Einsiedeln, auch eine wunderschöne Strecke. So, und das ist immer die Kombination, morgens früh treffen, schön durch die Natur gehen, mittags irgendwo gut essen und dann am späten Nachmittag wieder an einem schönen Ort ankommen, wo man dann wieder gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückkommen kann. So ist das Grobkonzept. Und das Mächtige an diesem ist, ja, wir sind halt in Jakobsweg-Pilger-Laune unterwegs. Du siehst ab und zu mal so ein Jakobsweg-Muschelzeichen, dieses, kennst du ja vielleicht, diese gelbe Muschel auf dem blauen Grund. Und durch diese Rotation, entweder wenn man alleine ist, ist es halt 1-on-1-Coaching, aber wenn es mehrere sind, dass man halt, was weiß ich, in einer Stunde wechselt, hast du am Ende des Tages dein Thema mit einem Coach und möglicherweise 2, 3 anderen Geschäftsführern oder Führungskräften oder Ähnliches reflektiert. Und dadurch ist dieser Möglichkeitsraum, der ist halt total aufgegangen.
Ja.
So, und ich habe halt, ich habe ja in dem Buch 20 Leute interviewt, ehemalige oder Klienten von mir interviewt, und fast alle, 80% von denen, die da drin sind, sind mit mir schon Camino-Coaching-Tage gegangen. Einfach raus in der Natur. Viele ganz am Anfang. Das war häufig dann, also gerade so, wenn jemand schon auf dem alten Gaul sitzt und weiß, er muss da runter, dann kommt irgendwann im Laufe des Tages, ey, ich muss da runter.
Ja.
Und ich sage, ja, genau. Und dann nehmen wir einen Stein, Ja, und am Jakobsweg, da gibt's so Cruz Ferro oder Cruz de San Salvador. Dann legst du den Stein, den du von zu Hause mitgeschleppt hast, lässt du dort. Mhm. Das mache ich mit meinen Klienten auch. Die lasse ich einen Stein aufnehmen am Morgen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie sagen, so, jetzt lasse ich dieses alte Zeug los.
Ja, ja.
Und wenn du einmal unter Zeugen ausgesprochen hast, ich lasse meinen alten Job los, weil das Pferd ist totgeritten, dann können sie eigentlich nicht mehr zurück. Mhm. Und dann entsteht dann so, so eine Veränderung nach vorne, dass dann das Neue, was in die Welt kommen will, das kommt dann auch in die Welt.
Ja, ja. Wenn die Klarheit einmal da ist.
Wenn sie einmal den Mut hatten, auszusprechen, immer so ja. Abracadabra, ich will das kreieren, das Alte lasse ich los, dafür hole ich das Neue rein. Und ich lade sie dann auch immer ein, ich mache am Schluss immer so, ich nenne das immer Domino Declaration. Kriegt jeder einen Dominostein und kann dann mit diesem Dominostein, nehme ich ihn auf und dann dürfen sie in die Welt sprechen, was sie in die Welt bringen dürfen. Also eine Deklaration hat immer den Charakter, das gibt es noch nicht. Das ist noch nicht wahr. Aber oder und, ich sage, ich mach das wahr. Und das ist, wenn du das vor Zeugen gemacht hast, und ich nehme das auch mit der Videokamera auf, dann haben sie das als Referenzpunkt. Das erzeugt eine solche Kraft, dass die Dinge dann in die Realität kommen.
Mhm. Ja, ja. Schön. Stark.
Also, das ist für mich immer wieder, das hatte so diese magische Komponente. Und bei manchen dauert es ein paar Wochen und bei manchen dauert es ein paar Jahre.
Ne? Ja, und das ist auch okay. Ne? Also man steht halt da, wo man steht und eine Ambivalenz braucht ihre Zeit, bis sie aufgelöst ist. Mhm.
So, und das Spannende ist ja, weil ich das dabei war und ich die gelegentlich dann wieder treffe, dann fühle ich halt hinein und frag nochmal was. Und gestern hatte ich so eine nette Situation, hat einer meiner Klienten, und ich, wie formuliere ich es so, er hat eine neue Aufgabe angeboten bekommen, auf einem Level, wo er vor 5 oder 6 Jahren, das war ein reiner Traum. Also das war so, hey, wenn ich diese Sache mal richtig, richtig groß machen würde, dann ist das das. Mhm. Und gestern hat er gepostet über LinkedIn, dass man ihm die und diese Aufgabe übertragen hat. Und ich sagte, hey, siehst du, vor 6 Jahren hast du das bei mir im Dachgeschoss ausgesprochen. Mhm. Das erste Mal getraut, dass das deine große Vision ist von diesem Traum. Mhm. Hat er das völlig vergessen?
Ja.
Ja, ich habe gesagt, du, ich gratuliere dir. Ich freue mich sehr, das zu lesen. Du hast es in die Welt gebracht. Und er so, stimmt. Ja, und das ist 6 Jahre.
Ja. Ja, wir hätten ja gerne, wenn wir dann eine Entscheidung treffen, dass wir es dann auch gleich so umsetzen können. Aber das passiert natürlich nicht. Man muss einfach auch damit sein können, zu wissen, da will ich hin. Und dann jeden Tag in der Ausrichtung leben.
Genau.
Und dann passieren die Dinge.
Und häufig kommen sie dann auf einen zu. Also das, was bei ihm wurde es ihm quasi zugetragen.
Ja.
Und er sagte, er konnte selber kaum glauben, ja. Also das ist nicht hinterherrennen. Also nicht versuchen, den Pilger vor dir einzuholen, sondern lass dich lieber von dem Pilger, der die Botschaft bringt, überholen. Da brauchst du dich nicht so anstrengen. Mhm. Also das ist so ein Denkwechsel, ja. Die Menschen, die du brauchst, um das in die Welt zu bringen, die werden dir schon begegnen. Da ist das. Die Synchronizität, wenn du diese Bewusstheit und das Gefühl aktiviert hast, ist so viel mächtiger, als es versuchen, über den Kopf zu kreieren.
Ja, ja, klar. Weil man tut ja trotzdem Dinge. Ich sag mal so, Glück, ich empfehle jetzt nie aufs Glück zu warten, aber Dinge zu tun, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass was eintritt. Und ich fange erst an, die Dinge zu tun, die mich dahin bringen, wo ich hin will, wenn ich das weiß.
Genau. Genau, es geht genau in diese Richtung. Ja, und dann der Kairos hat ja auch die tolle Vorne, dass man die Gelegenheit am Schopfe packt. Ja.
Ja, Martin, vielen, vielen Dank für die Erfahrung und auch die Einblicke in dein Coaching. Ich sehe, wir haben so ganz ähnliche Themen, die wir mit den Leuten bearbeiten und gleichzeitig unterschiedliche Herangehensweisen. Und es macht auch immer wieder Spaß. Was würdest du jetzt so zum Abschluss sagen? Was hast du denn aus deiner persönlichen Transformation gelernt? Was sind so die Highlights, die bei dir hängen geblieben sind?
Also für mich die größte Herausforderung war mein Controller, ja, meinen alten Controller, der alles immer schön kontrollieren haben wollte, in meinem neuen Spiel im Coaching und die Business Side of Coaching an die richtige Stelle zu rücken. Ja, weil da gab es Phasen in meinem Coaching, wo der am liebsten im Sturm spielen wollte. Der wollte alles kontrollieren und alles immer schön tracken und measure und hier und dort. Mhm. Das hat sicherlich gut zu meinem wirtschaftlichen Erfolg auch beigetragen, hat aber häufig auch mich in einem Kleinfeld gehalten. Nach dem Motto, ja, der Controller spielt am liebsten das, was er kann und nicht das, was er noch nicht kann. Und das größte Wachstum in meinem Coaching-Business war eigentlich, mit den Klienten ins Spiel zu gehen, in Kontakt zu gehen, was außerhalb meines Komfortzone oder Safety-Zone war, so das Spielfeld aufzumachen. Also einer Coach meinte immer das Playing to Play. Mhm. Und ich habe für mich halt gelernt, dieses Playing to Play, das ist da, wo ich lebendig werde. Also in meiner Zone zu spielen, wo ich, ja, also manchmal Themen raufgreife, dann ist zwar ein Business-Thema, mit dem sie kommen, aber wir gehen dann irgendwo plötzlich mal so einen Seitenweg runter, wo, hey, da spüre ich, meine Intuition sagt, da schauen wir jetzt mal hin und heben diesen einen Stein mal hoch. Ja? Mhm. Das hat häufig gar nichts mit dem Business zu tun und jedoch hat es alles damit zu tun, weil es häufig mit dem Fundament der Persönlichkeit zu tun hat. Mhm. Da gab es irgendeine Erfahrung in der Kindheit oder im Familiensystem oder irgendwas auch immer. Und wenn du das hochhebst, dachte, na klar, ist ja so logisch, warum die Situation heute so ist. Das ist wie so eine Art, aus der Perspektive ist es total klar. Mhm. So, und wenn du dann so einen alten Anker gefunden hast, den du hochholen kannst und der kriegt dann einen würdigen Platz in deinem System, dann sind sie alle entspannt und dann kommt wieder eine neue Energie rein und kommt wieder Freude rein. Mhm. Und ich kann immer nur so tief mit meinen Klienten gehen, wie ich selber tief gegangen bin.
Ja.
Deswegen gilt es für mich ständig auch wieder selber mit meinen Coaches zu arbeiten.
Ganz wichtig. Mhm.
Mit meinen Therapeuten zu arbeiten, eine systemische Aufstellung zu machen oder irgendwo Past Life oder was auch immer Themen anzuschauen, damit ich mir diese Themen freiräume. Weil ich genau weiß, morgen, klopf, 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 kommt ein Klient an, der genau an dieser Thematik meine Fähigkeit oder meine Erfahrung, den Weg selbst gegangen zu sein, davon profitieren kann.
Ja, das finde ich ist das eine. Und das andere ist aber auch, was mir sehr wichtig ist, ist Vielfalt zu lernen. Weil es gibt einfach viele Themen, die Menschen haben, die ich gar nicht kenne, weil ich sie nicht habe. Und trotzdem kann man davon erfahren und man kann da mit dem Coaching gut umgehen, wenn man sich ein bisschen in der Tiefe auch auf die Themen eingelassen hat. Und ich sage, der Job, der kann nie langweilig werden, weil es gibt so viel zu lernen. Es gibt so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Themen und das bleibt immer interessant und immer spannend. Ja. Und deshalb lerne ich da unheimlich gern dazu.
Gehe ich sofort mit. Und für mich ist es auch im Sprache des Jakobswegs, heißt du reicht mit leichtem Gepäck reicht es sich am leichtesten. Also du brauchst nicht viel, sondern Stille, gute Fragen und Stille sind die besten Werkzeuge.
Ja. Ach, was ein schönes, ich würde fast sagen, lass uns das als Abschlussstatement so stehen lassen, weil das ist eine ganz tolle Message, die wir auch den Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Ganz frei nach dem Motto, weniger ist oft wirklich mehr. Und auch das, was du zuletzt gesagt hast, sich mehr aufs Fühlen und auf die Intuition einlassen und nicht alles im Kopf gleich beantworten wollen. Dinge brauchen manchmal auch Zeit.
Ja, und ich habe so einen Satz oder eine Frage, die ich auch gerne dazu verwende, ist, gehst du zu schnell, um deine Seele flüstern zu hören.
Oh ja, wunderschön. Martin, das war eine wunderschöne Session, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich merke, wir beide können noch viel austauschen und uns sehr viel unterhalten. Und wahrscheinlich haben wir auch Stoff für weitere Folgen. Würde mich total freuen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier heute bei mir warst.
Danke für die Einladung, Simone. Ja.
Sehr, sehr gerne.
Und danke dem Jürgen, dass er die Tür aufgemacht hat. Also es ist ja immer ganz wichtig, dass man auch manchmal den einen oder anderen Steigbügelhälter hat.
Auf jeden Fall.
Damit diese ganze Synchronizität auch in die Welt kommen kann.
Ganz genau. Ja, dann liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Simone.
Dankeschön, tschüss.
Das war Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.